Ich möchte mit euch drei Verse lesen aus dem Philipperbrief, Philipper 4, die Verse 1 bis 3. Lese Philipper 4, 1 bis 3. Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne. Steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Euodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Amen. Wir sind in einer Reihe hier in unseren Gottesdiensten, sage ich gerade auch für die, die nicht regelmäßig dabei sind, unter der Überschrift Versöhnt. Wir hatten in unserem Visionsprozess unseren Auftrag als Gemeinde formuliert und gesagt, wir sind eine Kirche, in der Menschen in Gottes Gegenwart Annahme erfahren, in versöhnten Beziehungen wachsen und zu Hoffnungsträgern in Marburg und darüber hinaus werden. Deshalb senden wir Leute in den Nahen Osten aus, deshalb haben wir viel Zeit in Gottes Gegenwart, in der Anbetung. Und deshalb sind wir jetzt gerade dabei, diesen mittleren Teil in versöhnten Beziehungen wachsen, in den Blick zu nehmen. Hatten da einige Predigten schon dazu. Wen das interessiert, auf unserer Webseite findet ihr fast alle Predigten, könnt ihr auch nachhören oder auf Spotify oder so. Hier sind wir im Philipperbrief, wir sind bei Paulus und wir kriegen einen kleinen Einblick in das Leben der Gemeinde in Philippi. Wurde Apostelgeschichte 16 können wir lesen, wie die Gemeinde gegründet wurde. Das war diese Geschichte mit Lydia, der Purpurhändlerin, mit dem Kerkermeister, mit dem Erdbeben im Gefängnis, Lobpreis im Knast und so. Habt ihr vielleicht schon mal gelesen, gehört, die Geschichte. Und das ist die Gemeinde, die daraus entstanden ist. Und Paulus hat viele Themen bewegt und jetzt zoomt er so ein bisschen rein und spricht nochmal ganz konkrete Situationen an. Wir erfahren nicht so genau, was da los war. Gibt es dann wieder viele, die dann, kann man viele Auslegungen lesen, wo Leute ganz tolle Ideen haben, was da jetzt genau passiert ist und was die Hintergründe sind und dass dieser treue Gefährte ist vielleicht die Lydia und die war vielleicht mit Paulus verheiratet, sagen Ausleger. Also vergesst das gleich wieder. Wir wissen es einfach vieles nicht und das ist manchmal beim Bibellesen so. Wir wissen das, was hier gesagt wird. Da sind zwei Frauen, da gibt es irgendwie Stress und Paulus spricht da rein. Und mit der wenigen Information, die wir haben, bekommen wir doch eine Orientierung zu dem Thema, was uns bewegt. Wie wachsen wir in versöhnten Beziehungen? Was gehört dazu? In dem, was Paulus hier in diese Situation hineinspricht. Okay, das Erste, was mir aufgefallen ist, hier steht Wertschätzung vor Ermahnung. Wertschätzung vor Ermahnung. Also es geht um einen Konflikt. Und wenn Paulus einen Brief an die Gemeinde schickt, also das ist ja wohlgemerkt ein Brief, der dann in der Versammlung im Gottesdienst vorgelesen wird, wenn er das wichtig findet, das da reinzuschreiben, nicht nochmal so einen kleinen Zettel dabei, so übrigens das nochmal privat für die beiden Ladies, sondern das mal für alle jetzt, dann muss das schon ein massiver Konflikt sein, um den es geht. So viel dürfen wir schließen. Aber er fängt nicht damit an, sondern an diese Leute, an diese Gemeinde, inklusive Euodia, gucken wir uns gleich noch an, und Syntyche, diese beiden Frauen, die offensichtlich im Clinch sind, denen schreibt er, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, wörtlich meine Geliebten und Ersehnten. So spricht er die an, inklusive der beiden. Später nochmal, steht fest in dem Herrn, ihr Geliebten, ihr Lieben, das ist so nett, ne? Aber ihr Geliebten, sagt Paulus. Also ich liebe euch, ich sehne mich nach euch. Er sagt nicht, oh, die Liebezeit, die stressen sich schon wieder da, hoffentlich muss ich da nicht so bald hin. Er sagt, ich habe Sehnsucht nach euch. Ich liebe euch. So geht er in dieses Gespräch rein. Und dann weiter, ihr seid meine Freude, ihr seid meine Krone oder mein Siegeskranz, also so Lorbeerkranz, kennt ihr so Asterix, ne? Für die Sieger bei den Olympischen Spielen haben die solche Kränze gekriegt. Ihr seid meine Goldmedaille. Finde ich interessant, so in Konfliktgespräch zu gehen, ne? Ihr seid, und da zählt er hier alle Angesprochenen dazu, meine Mitkämpfer. Meine Mitathleten, kann man das wörtlich übersetzen hier. Und ihr seid die, also Luther hat Mitarbeiter, das ist so ein bisschen lasch dagegen, also wirklich, die mit mir in diesem Wettkampf stehen. Mein Team. Und das sind die, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Spricht die Bibel immer wieder von am Schluss Offenbarung 20, das Endgericht, es werden Bücher aufgetan und die, die im Buch des Lebens geschrieben sind, werden gerettet, haben ewiges Leben. Das sind die Leute, mit denen Paulus redet. Und das ist das Erste, was er hier anspricht und das Letzte, was er anspricht. Also, da, und dann zwischendrin sagt er auch übrigens, Punkt, gucken wir uns gleich an. Da gibt es Probleme bei euch. Aber das ist eingepackt in diese Liebe, in diese Wertschätzung. Und wenn du das liest, merkst du, das ist jetzt nicht so formelhaft. Also kennt ihr diese Kritik-Sandwiches? Ich kenne auch andere Worte dafür, die kann ich aber nicht auf der Bühne sagen. Du sagst erstmal was Nettes und dann sagst du am Schluss nochmal was Nettes und dazwischen sagst du das, was du eigentlich sagen willst. So, Teamgespräch. Ne? Also ich finde das total toll, wie du dich engagierst und dass du immer so viele Ideen hast. Aber so, und dann ist das Lob war eigentlich nur so, ja, steht in irgendwelchen Ratgebern, dass man das so machen soll. Nee, Paulus sehnt sich nach diesen Leuten, das zieht sich durch den Brief. Er ist voller Liebe zu ihnen. Er ist bereit, sein Leben für sie hinzugeben, schreibt er in dem gleichen Brief. Für die, die sich da so stressen. Ich finde das sehr spannend und glaube, das ist die erste Frage, wenn du in einem Konflikt gerade bist, wenn du merkst, da sind Spannungen, wenn du merkst, da ist eine Distanz gewachsen zwischen dir und einer anderen Person. Die erste Frage ist nicht, was hat er falsch gemacht und warum, sondern wie sehe ich die, wie sehe ich den? Mit was für Augen nehme ich diesen Mitmenschen wahr? Ich glaube, Probleme fangen oft da an, wo ich vergesse, wer der andere für Gott ist. Und übrigens auch für mich. Wir sind hier, wir reden hier in der Gemeinde, wir reden unter Geschwistern, wo das aus dem Blick gerät und der andere nur noch Gegner ist oder sogar Feind. Nicht mehr geliebte, von Gott geliebte Person. Wir feiern gerne, Jesus ist für mich, hat alles gegeben. Der unangenehme Teil der Wahrheit, in Anführungszeichen, eben auch für den da, auch für die da. Alles gegeben, dass die in Ewigkeit mit mir bei ihm ist. Freut man sich manchmal vielleicht nur ein bisschen drüber. Aber wenn wir auf Jesu Weg an Konflikte ran wollen, ich glaube, dann fängt es damit an, dass wir uns daran erinnern, dass was unsere Identität in Christus ist und eben ausdrücklich nicht nur meine Identität, sondern unsere miteinander, meine und deine. Ja, da sind wir plötzlich, wir sind auf einer anderen Basis unterwegs. Der Konflikt kann immer noch da sein, die Verletzungen sind immer noch real. Die wischen wir damit nicht weg. Aber wir haben eine andere Basis. Und lass das auf dich wirken, wie Paulus hier mit diesen Geschwistern redet. Wertschätzung vor Ermahnung. Dann die Ermahnung an die beiden Frauen in der Gemeinde, eines Sinnes sein, einig sein in dem Herrn. Also, wie gesagt, wir erfahren nicht viel. Hier sind zwei Frauen, Euodia und Syntyche. Die sind offensichtlich Mitkämpferinnen, Teammitglieder, bewährt. Paulus kennt sie, schätzt sie, liebt sie. Und sie sind irgendwo konträr. So, mehr erfahren wir nicht. War das was Persönliches? War das was Theologisches? Wie gesagt, findet man viele spannende Spekulationen in der Literatur. Letztlich um all das, um zu sagen, aber eigentlich wissen wir es nicht. Aber es sind Menschen und da gibt es Konflikte. Okay, und dann sagt er, wozu was ermahnt er sie beide? Ich ermahne die Euodia, ich ermahne die Syntyche, dass sie eines Sinnes seien. Also Sinn, Denken. Übersetzungen gefunden, die gesagt haben, dass sie das Gleiche denken sollen. Ist das wirklich gemeint? Also absolute Übereinstimmung in der Meinung wäre nicht typisch Paulus. Also, kannst mal in Römer 14 gucken, da geht es um Diskussionen in Rom, was darf man essen als Christ, was darf man nicht essen, wie ist das mit Fleisch essen und so, das gab es auch damals die Diskussion unter anderen Vorzeichen. Und die Pointe von Paulus ist ja, der eine hat diese Erkenntnis, der andere diese, aber kommt zusammen. Also die Lösung ist nicht, dass jetzt alle die gleiche Speisekarte kriegen, sondern dass sie in Christus zusammenkommen. Für Unterschiede in der Meinung kann er offensichtlich mit umgehen. 1. Korinther 12, unterschiedliche Gaben, die ja auch unterschiedliche Prägungen sind, wo wir auch, also jemand, der Organisator ist, jemand, der prophetisch ist, jemand, der Lehrer ist, ich habe festgestellt, die denken auf sehr unterschiedliche Weise. Da ist die Lösung nicht, ihr müsst jetzt alle im gleichen Takt irgendwie unterwegs sein, aber ihr seid da, 1. Korinther 12 ist der Punkt, ihr gehört gemeinsam zum Leib Christi, zum Körper von Jesus. Ihr seid einfach verschiedene Organe oder Körperteile. Hier im Philipperbrief ist am Anfang Kapitel 1 sogar die Rede von Leuten, die aus ganz unterschiedlichen Motiven das Evangelium predigen. Und Paulus sagt, ja, nehme ich wahr, aber ich freue mich, dass sie das Evangelium predigen. Also auch da sagt er nicht, nee, erstmal müssen die aber genauso auf der Spur sein wie ich. Er will hier nicht Uniformität. Was will er dann? Dasselbe, to autophronein, dasselbe Denken. Besser hier, wie es hier auch übersetzt ist und in den meisten deutschen Übersetzungen, die ich mir angeguckt habe, ist sowas in der Art wie eines Sinnes sein. Oder ist jetzt nicht so ganz unsere Sprache. Ich bin ganz eines Sinnes mit dir. Irgendwie die gleiche Gesinnung haben, die gleiche Einstellung, die gleiche Haltung, würden wir vielleicht sagen. Interessant, NGÜ habe ich gefunden, auch bei Roland Werner, ist das gleiche Ziel vor Augen haben, auf das gleiche Ziel zu gehen. Das drückt auch was von der Haltung aus, mit der ich unterwegs bin. Ja, was wollen wir denn hier eigentlich? Wozu sind wir denn bei den Rangers da? Nicht, dass ich beim Geländespiel gewinne, sondern dass Kinder zu Jesus kommen, bei Jesus bleiben, für Jesus dienstbereit werden. Ja, wir haben eine gemeinsame Gesinnung an der Stelle. Dafür sind wir unterwegs, in der ganzen Gemeinde, ganz ähnlich. Also, bringt euch in Übereinstimmung, sagt Paulus, in der Art, wie ihr euch seht, wie ihr die Gemeinde seht, wie ihr die Welt seht. Weiter vorne im Philipperbrief kommt dieses Wort schon mal und ganz ähnliche Formulierungen in Kapitel 2. Gucken uns das gleich noch genauer an. Da ist davon die Rede, dass wir den Sinn oder die Gesinnung haben sollen wie Christus Jesus. Und was ist dann gemeint? Nicht seine Meinung zu irgendwelchen, was denkt Jesus zu KI oder so, irgendwelche Einzelthemen, sondern obwohl er in göttlicher Gestalt war, nicht wie ein Raub daran festhielt, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Also die Demut von Jesus, die Liebe Jesu zu den Menschen, die Hingabe von Jesus, das stellt Paulus uns vor Augen. Sagt, das ist eine Gesinnung, eine Haltung, eine Einstellung, die ihr braucht und die euch dann auch hilft in diesem Konflikt. Also vorne, Philipper 2 ist das grundsätzlicher gesagt. Ja, das soll sowieso euer Leben prägen. Aber dann bitte jetzt auch da, wo ihr euch gerade gegenseitig irgendwie stresst, wenn ihr mit dieser Haltung von Jesus unterwegs seid, dann sind die einzelnen Sachfragen immer noch nicht automatisch gelöst. Über die redet Paulus hier interessanterweise ja gar nicht. Aber wiederum, ich gehe mit einer anderen Haltung da rein. Ich kann anders auch zurückstecken vielleicht, kann anders auch eigene Fehler zugeben, kann anders zuhören, wenn ich in dieser Haltung von Jesus unterwegs bin. Also im Zentrum ist dann nicht die Einigung in der Sache. Die ist auch, das ist super, wenn es die gibt. Aber ihr wisst, dass es dann eben Situationen gibt, wo die nicht möglich ist. Oder wir da nicht hinkommen. Weil der andere es nicht einsieht oder weil ich es nicht einsehe. Oder weil wir einfach doch sehr unterschiedliche Interessenlagen vielleicht haben, die beide berechtigt sind. Aber wie ist die Haltung zueinander in der Verbindung mit Jesus? Das ist das Entscheidende. Das ist die Grundlage dann für alles Weitere. Und dann ist das Ziel nicht durch komplizierte Verhandlungen irgendwie die Meinungen in Übereinstimmung zu bringen, so halbwegs, sondern ja, wir sind gemeinsam gebunden an Jesus. Wir richten uns auf ihn aus. Wir lassen uns von dieser Haltung, die er hat, prägen. Und dann kommen wir einander auch näher. Und es ist jetzt wichtig, dass es hier nicht um die fromme Soße geht, die man über Konflikte kippt. Ah, wir sind doch alle Christen und dann so. Und letztlich will ich damit irgendwie dann doch meine Position durchbringen oder so. Also das ist nicht ein Trick oder ein Geschwafel, bitte. Ja, das, also habt ihr schon mal, nicht Handzeichen, aber christliches Geschwafel so, soll es geben, habe ich gehört. Ich habe ein Buch drüber gelesen. Ne? Also irgendwie so fromme Aufkleber draufklebt. Und darunter sich eigentlich fetzt. Sagt, nein, wo ist dein Herz? Wie ist dein Herz mit Jesus verbunden? Kannst du wahrnehmen, dass das Herz des anderen auch mit Jesus verbunden ist? Und wie finden eure Herzen dann ein Stück zueinander? Also wir sind auf der Grundlagenebene unterwegs. Ja? Nicht die Detaildiskussion, die muss dann manchmal immer noch sein. Und manchmal kann man sich dann auch stehen lassen, wenn die Grundlage klar ist. Sagt, ja, okay, ich muss das jetzt nicht verstehen, aber ich glaube dir, dass du Jesus lieb hast. Und ich weiß, dass Jesus dich lieb hat. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich weiß, dass er es tut. Ja? Und das kann dann auch schon genügen. So, dann bleibt Paulus aber da nicht stehen. Wie gesagt, er hat kein Interesse, einfach nur einen christlichen Aufkleber drauf zu kleben. Und der dritte Punkt ist Verantwortung vor Harmonie. Man könnte vielleicht sagen, vor billiger Harmonie. Könnt ihr nicht einfach mal euch vertragen, sagt Paulus nicht. Also das Erste ist, er nennt sie beim Namen. Stell dir vor, du kommst in der Bibel vor. Cool, oder? Und dann so, also Alexander kommt in der Bibel vor, noch in viel üblerer Stelle, wer das schon mal gelesen hat, könnt ihr sonst mal suchen. Das ist nicht so das, wo dann die Eltern deswegen ihre Kinder dann den Namen geben. Euodia und Syntyche kommen in der Bibel vor, weil sie sich gefetzt haben. Und weil Paulus sie öffentlich in einem Brief, der dann Teil der Heiligen Schrift wird, ermahnt. Wow, ja, also das ist auch was zum Stolz sein drauf. Aber es geht, ich glaube nicht, dass es ihm darum geht, sie hier bloßzustellen, sie irgendwie zu schämen, so, haha, ihr kommt jetzt in die Bibel. Sondern hier ist ein Konflikt und Paulus nimmt diesen Konflikt nicht auf die leichte Schulter. Sondern er sagt, in nicht so vielen Worten, aber dieser Konflikt ist eine Gefahr für eure Gemeinschaft in Jesus Christus. Er ist eine Gefahr für eure Einheit und deshalb muss ich das adressieren. Ich mache das nicht aus Spaß, weil ich euch ärgern will, sondern weil es hier wirklich um was geht. In Hebräer 12, Vers 15 schreibt der uns unbekannte Schreiber des Hebräerbriefs, ich lese es mal, also Vers 14, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass ihr nicht die Gnade verpasst, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt würden. Eine bittere Wurzel, die aufwächst, ja, die dann sich durchsetzt. Also ich muss sehr, sehr dringend mal wieder in meinem Garten aufräumen und eigentlich, also das ist eher roden als jäten, was ich da machen muss. Und es gibt dann bestimmte Pflanzen, die sich sehr ausbreiten, wenn du sie lässt und irgendwann kriegst du die dann nie wieder raus. Ja? Und so kann eine bittere Wurzel das ganze Ding vergiften, sagt hier der Hebräerbrief. Es geht hier um eine gefährliche Situation und deshalb geht Paulus so offensiv da rein. Er sagt, ihr könnt nicht sagen, das ist einfach eine Privatangelegenheit. Ihr könnt nicht sagen, das geht niemandem was an. Das ist sehr normal in unserer Kultur, das zu sagen? Also wer gibt irgendwem das Recht, bei mir reinzusprechen? Geht nur mich was an, vielleicht noch die andere hier, die sind Tische oder so. Aber Paulus sagt, das betrifft uns als Gemeinschaft. So wie auch andere Schuld angesprochen wird in der Gemeinschaft, die Sünde angesprochen wird. Niemand macht das gerne. Leute, die es gerne machen, sind manchmal ein bisschen verdächtig. Aber es muss manchmal eben angesprochen werden. Sagen, du schadest nicht nur dir selbst, sondern es zieht Kreise, hier wächst eine bittere Wurzel auf. Und es versteht sich von selbst, dass wir da ganz viel Weisheit brauchen und diese Liebe, mit der Paulus einsteigt. Aber es kann nötig sein. Und hier konfrontiert er diese beiden und sagt, ihr könnt das nicht zur Privatangelegenheit erklären, wenn es die Gemeinde betrifft. Ja, wir spionieren dann, er spioniert nicht irgendwelchen Dingen hinterher, von denen er sonst gar nichts mitkriegt, aber dieser Konflikt hat ihn immerhin erreicht, da wo er gerade ist. Sagt er, in Philippi fliegen gerade die Fetzen. Und er spricht da rein, um dieser Gemeinde willen, um dieser Geschwister willen, die er so sehr liebt. Versteht ihr? Das ist, wie gesagt, das ist nichts, was Spaß macht, aber was hier nötig ist, was manchmal nötig ist. Was euch vielleicht auch auffällt, wen spricht er denn an? Beide. Ja, die Euodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich. Alle beide. Er sagt da nicht, und die Syntyche soll endlich mal verstehen, dass die Euodia recht hat, oder Euodia soll sich endlich mal bei Syntyche entschuldigen. Also er nimmt nicht Partei. Er geht, wie gesagt, in die Sachfrage gar nicht rein aus der Ferne, vielleicht auch schlau. Aber beide haben hier ihren Part. Und ich verbringe manchmal relativ viel Zeit damit, zu gucken, ob ich recht oder dass ich recht habe. Und Paulus erinnert mich auch, wenn ich recht haben sollte, kann ja mal vorkommen, dann brauche ich trotzdem Ermahnung. Da muss trotzdem mein Herz mal ins Licht Christi. Denn du kannst recht haben und dabei sehr rechthaberisch sein und sehr stolz, und dann nützt die Tatsache, dass du in der Sache vielleicht sogar richtig liegst, ändert nichts daran, dass du Teil des Problems bist. Verstehst du? Und deshalb spricht er beide an und sagt, vielleicht, ich will ihm auch nicht zu viel in den Mund legen, vielleicht sagt er auch, es ist mir letztlich sogar egal, wer jetzt hier angefangen hat, kennt ihr es bei Kindern und so, ne? Und wer zuerst und wer aber auch und wer früher schon mal, sondern ihr beide stellt euch in das Licht Christi miteinander. Streckt euch aus nach dieser Herzenshaltung von Jesus. Und das wird euer Recht haben, euer Nichtrecht haben, euer Entschuldigung, um Entschuldigung bitten, Vergebung gewähren, wird das transformieren, wenn ihr im Licht von Jesus steht. Deshalb, beide sind angesprochen, unabhängig davon, wer Recht hat. Römer 14 hatte ich erwähnt, diese Diskussion ums Fleischessen. Interessant ist da, dass Paulus sogar sehr klar selber Stellung bezieht. Er sagt übrigens, wenn ihr mich fragt, die da haben Recht und die eher nicht. Aber damit ist das Problem nicht gelöst und jetzt alle machen das wie die, sondern und jetzt nehmt einander an. Jetzt tragt einander. Jetzt seid ein Segen füreinander. Also obwohl er in dem Fall sogar Klarstellung bezieht, versteht ihr? Manchmal sind Christen sehr gut da drin, alle richtigen Antworten zu haben, aber in einer sehr falschen Herzenshaltung unterwegs zu sein. Und Paulus ermahnt uns beide, uns alle, stellt euch hier ins Licht von Jesus. Heißt nicht zwangsläufig, gebt eure Meinung ab. Heißt noch nicht mal, ändert sie, aber stellt sie in sein Licht. Und dann ändert sich manches, wie wir die Dinge sehen, und manches bestätigt sich auch, aber mein Herz ändert sich. Und ein drittes, was er sagt, ganz praktisch, ist, da kommt noch eine dritte Person ins Spiel, wo wiederum man viel rätseln kann, wer da gemeint ist. Ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Also noch ein Mitstreiter, der hier genannt wird, einer, der mit mir unter dem Joch ist, also der Ochse neben mir, der den Karren zieht, buchstäblich. Es gibt Argumente, dass das Lukas sein könnte, aber wiederum, weil der war, ist mit nach Philippi gereist, ist anscheinend da geblieben, bis viel später, könnte sein. Egal, die Philipper wussten offensichtlich, wer gemeint ist. Der Typ selber wusste auch, dass er jetzt gemeint ist. Vielleicht war das eine Art Spitzname, whatever. Aber da ist auf jeden Fall noch einer, dem er sagt, okay, es ist nicht ihre Privatangelegenheit. Nicht nur die beiden müssen sich jetzt einkriegen, sondern die brauchen vielleicht Hilfe. Sei du auch für sie da. Und der hat vielleicht auch nicht unbedingt Lust, sich da noch dazwischen zu hängen. Aber es ist kein Fehler, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja? Und es, auch da braucht es dann Weisheit, diese Hilfe in einer guten Weise anzubieten. Ich habe auch schon versucht, Dinge zu klären und dann war es hinterher viel unklarer. Aber lasse ich mir auch helfen. Und gerade wenn wir in Leitungsverantwortung sind, ja, so ein Stammwart oder in einer anderen Rolle, ja, du bist in einer Rolle dann, und das kann aber jeder von euch sein, in den Beziehungen, in denen ihr unterwegs seid, okay, vielleicht kann ich jetzt hier in der Gnade von Jesus reinwirken. In der demütigen Haltung, auch in dieser Haltung von Christus, natürlich. Alles, was diesen Frauen gesagt ist, gilt dem auch. In der demütigen Haltung. Nicht, ich weiß jetzt übrigens, was die Lösung für euer Problem ist, warum macht ihr das nicht endlich? Aber mit dabei sein. Steh ihnen bei. Das ist auch eine schöne Aufforderung an der Stelle. Und dann nochmal die Erinnerung, wer die beiden sind, dass sie Mitkämpferinnen sind und dass sie im Buch des Lebens stehen. Also, es geht darum, dann auch praktische Schritte zu gehen, mit der richtigen Herzenshaltung. Deshalb die Reihenfolge so wichtig. Und schließlich noch eins, und dann gehe ich in Landeanflug. Konflikt löscht nicht Berufung. Also nochmal zum Schluss, ne, diese Mitkämpferinnen, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Er sagt nicht, bisher waren die, dachte ich ja, diesen Christen, die waren ja mal Mitarbeiterin, aber so wie das jetzt läuft, wird das nichts. Er droht ihnen hier nicht. Paulus sagt nicht, also klärt das, sonst gehört ihr nicht mehr dazu. Sondern er sagt, ihr gehört dazu. Darum klärt es doch bitte. Das ist immer wieder der Weg des Evangeliums, dass ich von der Identität, die ich habe in Jesus, anfange und mich damit dann eben nicht zur Ruhe setze und sage, ne, ich bin ja in Christus, ja alles tippitoppi, muss mich um nichts mehr kümmern, sondern gerade deswegen will ich dann auch entsprechend leben. Finden wir in den Briefen immer wieder, ihr seid neu, darum lebt auch auf eine neue Weise. So, können fast alle Paulusbriefe durchgehen, hast du immer wieder dieses Schema, weil es so wichtig ist, dass wir uns erinnern, was wir selber empfangen haben in Christus, was der andere auch empfangen hat. Also, die sind im Buch des Lebens, sie stehen da drin, auch wenn sie streiten, der Konflikt ändert nichts an ihrer Zugehörigkeit zu Christus. Aber die Zugehörigkeit zu Christus darf ihren Konflikt ändern. Versteht ihr? Der Konflikt ändert nichts an ihrer Zugehörigkeit zu Christus. Aber die Zugehörigkeit zu Christus von den beiden darf ihren Konflikt ändern. Ist eigentlich eine Verpflichtung, dass wir nach Versöhnung streben. Ich gehöre zu dem, der die Versöhnung in Person ist, kann ich nicht in meinem Streit und in meiner Bitterkeit verharren. Und ich brauche seine Gnade, ich brauche seinen Heiligen Geist. Es ist nicht einfach auf Knopfdruck, aber ich bin gerufen, mich auf diesen Weg der Versöhnung zu begeben. Wie geht das? Die Lösung zu Philipper 4 steht eigentlich schon in Philipper 2. Ich hatte vorhin schon mal darauf hingewiesen und ich will das noch mal zum Schluss lesen, ab Vers 1 in Philipper 2. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Das ist die gleiche Formulierung hier. Gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und der andere den anderen auch, ne? Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft, gesinnt, wieder das gleiche Wort, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. In versöhnten Beziehungen wachsen ist letztlich nicht eine Frage der Technik, sondern eine Sache des Kreuzes. Und mein Ziel, ich möchte da hinkommen, sage ich mal vorsichtig, dass mein Ziel immer weniger ist, dass ich Recht bekomme, sondern immer mehr, dass ich Christusähnlicher werde. Und zwar mit dir, mit dem ich den Konflikt habe, gemeinsam. Und Jesus, wir danken dir, dass du diesen Weg vorangegangen bist. Dass du aus der himmlischen Herrlichkeit in die Niedrigkeit gekommen bist, bis ans Kreuz. Und du bist diesen Weg für uns gegangen, in Stellvertretung. Aber du bist darin auch unser Vorbild und rufst uns, in deinen Spuren zu folgen. In einem Leben, was von deiner Liebe geprägt ist, was von deiner Gnade geprägt ist, was von deiner Demut und Hingabe geprägt ist. Und ich bete für uns, dass wir immer mehr dieses Sinnes werden und dass wir es miteinander werden. Und dass wir so auch Konflikte angehen können in deiner Herzenshaltung. Dass wir darin wachsen, zu deiner Ehre. Amen.